Vis-à-vis.
Herr Buschmann, wir sprechen nicht im Studio miteinander, sondern bei Ihnen im Justizministerium. In einem Besprechungsraum, recht nüchtern, keine Bücher, keine Bücherregale, also auch kein Grundgesetz. Aber ich gehe davon aus, ein paar Türen weiter in Ihrem Büro haben Sie eins. Wann haben Sie das letzte Mal drin gelesen?
Also erstmal, es gibt keinen Mangel an Büchern in meiner Umgebung. Ich zeige Ihnen gerne gleich mal mein Büro. Und mit dem Grundgesetz arbeite ich eigentlich regelmäßig. Und ich kann sagen, den Großteil meines Lebens, das erste Exemplar habe ich zum Abitur geschenkt bekommen. Da drin zum Blättern hat auch ein bisschen dazu beigetragen, dass ich Jura studiere. Und ich habe, glaube ich, heute zuletzt noch mal reingeschaut in die Präambel, weil man ja immer glaubt, ein gutes Gedächtnis zu haben, aber der Jurist ja dann immer gerne auf Nummer sicher gehen.
Was ist Ihre Lieblingsstelle?
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wenn Sie mögen, kann ich Ihnen gerne auch sagen, warum. Weil in diesen wenigen Worten, glaube ich, drei Prinzipien zum Ausdruck kommen, die unseren Staat prägen. Nämlich erstens, der Staat ist für den Menschen da und nicht umgekehrt. Das ist viele Jahre in der Staatsphilosophie auch anders gesehen worden. Zweitens, es geht nicht um irgendeine abstrakte Menschheit. Es geht um jeden einzelnen individuellen Menschen. Und drittens, alle staatliche Macht muss begrenzt sein. Selbst wer die tollsten Argumente auf seiner Seite hat, muss einsehen, dass es eine absolute Grenze gibt. Und das ist die Menschenwürde, weil die darf der Staat nicht einmal antasten. Und das ist natürlich jetzt der Inbegriff meiner Tätigkeit auch als Verfassungsminister. Ich bin derjenige in der Bundesregierung, der in besonderer Weise verpflichtet ist, darauf zu achten, dass die Grundrechte eingehalten werden. Und die Grundrechte und unsere Verfassung, das ist also, wenn Sie so wollen, ein bisschen mein Lebensthema.
Sie sprechen an, eine Verfassung, die beste Verfassung der Welt ist nichts wert, wenn es nicht Institutionen gibt, die diese Verfassung schützt. Das ist in Deutschland das Bundesverfassungsgericht. Allerdings steht dieses Gericht, das das Grundgesetz zu schützen hat, selbst gar nicht umfangreich in diesem Grundgesetz. Und das halten Sie und auch andere Fachleute für so riskant, dass Sie es ändern wollen. Warum?
Ja, ich will eine Vorbemerkung machen. Jedes Verfassungsorgan und letztendlich auch jede Bürgerin und jeder Bürger hat den Auftrag, die Verfassung zu schützen. Denn wenn die Verfassung keinen Rückhalt in der Bevölkerung hat oder im Parlament oder in der Regierung, dann wird sie automatisch schwächer. Also wir alle haben diesen Auftrag. Aber das Bundesverfassungsgericht ist in der Tat etwas ganz Besonderes, eins der mächtigsten Verfassungsgerichte. Und wir haben wahnsinnig gute Erfahrungen damit gemacht. So, wir haben in den letzten Jahren erlebt, dass in vielen Staaten, die auf einem guten demokratischen Weg waren, es Rückschläge gab. Es gab autoritäre Mehrheiten. Diese autoritären Mehrheiten haben immer eins zuerst probiert, die Unabhängigkeit insbesondere der Verfassungsgerichte einzuschränken. Und das Absichern in der Verfassung kann ein guter Weg sein, um für den Fall, dass das irgendwann in Deutschland vielleicht auch mal passieren könnte, dass das jemand probiert, könnte eine gute Absicherung gegen solche Taktiken sein, die Unabhängigkeit der Gerichte einzuschränken.
Was konkret ist es, was Sie befürchten?
Gut, also wir führen ja im Moment darüber Gespräche, auch mit der CDU-CSU-Fraktion. Das ist schon deshalb erforderlich, weil man die Verfassung ja nicht mit einfacher Mehrheit ändern kann. Wir brauchen dafür mindestens eine Zweidrittelmehrheit. Und deshalb werden gerade Gespräche zwischen der Regierungskoalition und der CDU-CSU-Fraktion geführt. Das sind sehr gute Gespräche. Wir haben uns allerdings darauf geeinigt, dass wir jetzt keine Wasserstandsmeldungen abgeben. Deshalb will ich jetzt gar nicht im Detail daraus berichten. Ich glaube aber, folgende Philosophie verfolgen alle dabei, die am Tisch sitzen, dass wir nämlich diejenigen Strukturprinzipien, die in den letzten, sagen wir mal, gut 70 Jahren gezeigt haben, dass sie das Bundesverfassungsgericht zu diesem Erfolgsmodell gemacht haben, dass wir diese wesentlichen Strukturprinzipien in der Verfassung abbilden wollen.
Das müssen wir vielleicht noch mal genauer erklären, denn diese wesentlichen Prinzipien stehen bislang in einem ganz normalen Gesetz.
Ja, das kann man auch einfach erklären. Das war ja ein unglaubliches Experiment, das Bundesverfassungsgericht. Also so eine starke Verfassungsinstitution gab es nicht. Also andere Länder hatten auch Verfassungsgerichtshöfe. Aber dass man einem Gericht die Macht gibt, auszulegen, was hinter Grundrechten steckt und dass damit die Macht verbunden ist, sogar Parlamentsgesetze aufzuheben, das war ein ganz mutiger Schritt. Und immer dann, wenn man was Neues im Staatsleben probiert, geht man wie folgt vor, man regelt das Grundprinzip auf Verfassungsebene und dann stand im Grundgesetz, das Nähere regelt dann ein einfaches Gesetz, das man dann, wenn man merkt, es ist vielleicht nicht so gut, auch schneller wieder ändern kann. Und es ist aber gelungen, dieses Experiment in den gut 70 Jahren. Und deshalb kann man jetzt mit guten Gründen auch sagen, dass das, was wir gelernt haben, was das Bundesverfassungsgericht so erfolgreich gemacht hat, eben auch in der Verfassung abgebildet werden sollte.
Sie sind meiner Frage ausgewichen, als ich Sie gefragt habe, was genau Sie befürchten, was passiert.
Ich bin der Frage nicht ausgewichen. Ich glaube nur, dass Sie nicht alle Motive vielleicht erwähnen. Es wird immer gesagt, man habe vor irgendwas Angst. Das kann natürlich auch ein Motiv sein. Und natürlich haben wir wahrgenommen, dass in Polen, in Ungarn die Unabhängigkeit von Verfassungsgerichten eingeschränkt worden ist. Natürlich nehmen wir wahr, dass es in Israel eine Debatte um eine sogenannte Justizreform gibt, die das Land wahnsinnig polarisiert. Aber genauso wahr ist natürlich auch, dass man zum 75-jährigen Geburtstag des Grundgesetzes auch einmal sagen kann, wenn wir zurückschauen auf diese Innovation Bundesverfassungsgericht, dass sich, sagen wir mal, im Wege der Evolution jetzt auch herausgestellt hat, was davon vielleicht in die Verfassung gehört. Also es geht auch um ein Stück Anerkennung und Respekt und Bekräftigung der Arbeit dieser wunderbaren Institution.
Sie denken bei all dem natürlich auch an die AfD, Sie benennen die Partei aber nicht. Warum?
Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt nochmal wiederholen muss. Natürlich muss man auch für hypothetische Gefahrenfälle vorsorgen. Und niemand kann ausschließen, dass in 10 oder 20 oder 30 Jahren vielleicht auch autoritäre Kräfte eine Mehrheit haben. Aber es geht nicht darum, dass wir jetzt, ich sage mal, die Botschaft AfD ante portas verkünden wollen. Das gilt, glaube ich, für alle, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Ich weiß, das wird journalistisch immer wieder gerne geschrieben, weil es vielleicht so ein bisschen alarmistischer wirkt und auch besser erregt und deshalb vielleicht auch interessanter ist. Aber ich kann Ihnen sagen, dass wir diese Gespräche mit der CDU und CSU-Fraktion mindestens genauso intensiv auch aus der Perspektive der Anerkennung dessen, was in den letzten 70 Jahren lief, geschah. Und alle Kolleginnen und Kollegen sagen auch, wir müssen uns als seriöse Demokraten erstmal schon zutrauen, für breiteste demokratische Mehrheiten zu sorgen. Also niemand geht mit Angstschweiß auf der Stirn an diese Debatte ran.
Ich habe diesen Arbeitsentwurf, das steht ja noch ganz fett drüber gesehen, dieses Gesetzentwurfs, an dem Sie arbeiten. Ich war erstaunt, dass der so dünn ist. Andere Gesetzentwürfe der Bundesregierung, die sind locker 100 Seiten mitunter dick. Ihrer ist 12. Glauben Sie, Sie müssten sich beschränken im Inhalt, damit man nicht zu viele Angriffspunkte liefert für diese Reform?
Die Verfassung wird ja nicht besser dadurch, dass wir möglichst viele Zeichen und möglichst viele lange Passagen da reinschreiben, sondern im Gegenteil. Es gibt viele Expertinnen und Experten, die sagen, dass gerade die Kürze und die Prägnanz des Verfassungstexts entscheidend ist. Deshalb hatten wir jetzt auch nicht den Ehrgeiz, maximal viel Text zu produzieren. Über Details, wie gesagt, möchte ich nicht berichten. Wir haben uns nämlich gegenseitig versprochen, dass wir erstmal in einem geschützten Raum des Vertrauens diskutieren. Dann wird ein Zeitpunkt kommen, wo ich glaube, dass wir ein gemeinsames Ergebnis präsentieren können. Das soll dann auch transparent, gerne auch strittig, öffentlich diskutiert werden. Aber bis dieser Punkt erreicht ist, möchte ich die Vertraulichkeit nicht brechen.
Das verstehen sich ja auch unsere Hörerinnen und Hörer. Trotzdem sagen Sie uns noch was zum Zeitplan.
Also mein Ehrgeiz wäre, dass wir, sagen wir mal, bis zur Mitte des Jahres einen konkreten Entwurf mit der Arbeitsgruppe gemeinsam vorlegen können. Und dann, glaube ich, könnte man dieses Verfahren Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres abschließen, mit Sorgfalt, eben auch mit der gebotenen Sorgfalt, die einer Verfassungsänderung angemessen ist.
Jetzt haben wir im Herbst Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Die Chance, dass dort eine extreme Partei mehr als ein Drittel der Sitze haben wird und damit die Möglichkeit hat, die Wahl von Richterinnen und Richtern zu blockieren bei den Landesverfassungsgerichten, die ist deutlich wahrscheinlicher, als dass das demnächst im Bund passiert. Sind Sie der Meinung, dass die Länder ihre Verfassungsgerichte stärker schützen müssten?
Es gibt eine gute Tradition, dass wenn Bundesminister der Landespolitik Ratschläge erteilen, das weniger freudig aufgenommen wird, als wenn Landesminister der Bundespolitik Ratschläge erteilen. Trotzdem liegt es
natürlich. Das heißt, Sie haben es schon versucht?
Das habe ich damit nicht gesagt. Ich wollte nur sagen, mein Gefühl ist, dass in den Landesparlamenten darüber schon intensiv diskutiert wird und dass es dort auch viele Debatten gibt und dass ich dem jetzt nichts, glaube ich, Kluges hinzufügen kann, klar ist, wer liberale Demokratie bleiben will, muss sich Gedanken darüber machen, wie die Verfassungsorgane arbeitsfähig bleiben, auch in kritischen Situationen. Das gehört dazu.
Was wünschen Sie dem Grundgesetz zum 75.?
Vor allen Dingen wünsche ich dem Grundgesetz, dass wir als Gesellschaft nicht in so eine Haltung übergehen, dass wir es als so eine Art Maschinencode betrachten, der irgendwie eine Maschine steuert. Das Grundgesetz bietet eine Chance auf Beteiligung, eine Chance auf ein gelingendes Gemeinwesen. Aber das funktioniert nur dann, wenn wir als Bürgerinnen und Bürger nicht passiv zuschauen, sondern wir auch selber uns dahinter stellen. Sonst können auch die tollsten rechtlichen Arrangements nicht verhindern, dass Demokratie einschläft. Und das wäre sicherlich ein großer Schaden.
Herzlichen Dank fürs Gespräch, Marco Buschmann.
Vielen Dank. Tschüss.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.